So, dann möchte ich euch herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde. Herzlich willkommen an alle, die am Telefon hören oder die Aufnahmen nachhören. Bevor wir unser Studium im Petrusbrief fortsetzen, lasst uns gemeinsam beten. Amen. Da will ich mich anschließen, all die Gebete. Vater unser, im Namen unseres Herrn Jesus Christus können wir dir nahen, dürfen wir dir nahen, können wir zu dir sagen, aber lieber Papa, können von dir unsere Anliegen, unser Herz ausschütten, auf dich vertrauen und aufgrund dieser Gnade, die in Jesus Christus haben, die Hoffnung haben, Herr, dass du unser Gebet erhörst und dass du gibst, über Bitten und Verstehen hinaus. So mit allen unseren Nöten und gerade durch diese Nöte treibst uns zu dir, zu dem mächtigen und souveränen, gnädigen und barmherzigen Gott. Und wir wollen dich darum bitten, Herr, für unsere Geschwister, für die Not und für die Bedrängnisse, für die Leiden, Herr, dass du darin dich verherrlichst, dass du ja all denen, die durch dieses Leid gehen, dass du bei ihnen bist, in besonderer Weise. Ich möchte dich für die Irmgard bitten, für die OP, Herr, dass du sie ruhig machst für morgen, dass sie da wirklich ruhen kann und tiefen Frieden im Herzen haben kann, sich dir ausliefern kann und dass die Ärzte, ja, dass dann die OP gut läuft, dass die Narkose gut verläuft, Herr, du vermagst sie ruhig zu machen und auch, dass du vermagst auch Gelingen zu geben bei dieser Operation. Segne sie, ja, mit deinem guten Heiligen Geist, Herr, halte ihr Herz fest. Ich bitte dich für Alex, Herr, bitte dich für Asaf, ich bitte dich einfach für alle unsere Kranken, unsere Gemeinde, unsere Geschwister. Ich möchte meine Mutter ans Herz legen und um deinen Frieden bitten, Herr, für diese Wege. Herr, lass uns deine Herrlichkeit darin schauen und verstehen, deine Wege, Herr, so dass wir nicht hadern mit dir, dass wir dich nicht versuchen, sondern dass wir deinen Willen darin erkennen und ihn annehmen. Und in all dem dich verherrlichen. Mein Gebet ist, Herr, für diese Bibelstunde. Jesus Christus, lass uns durch dein Wort gestärkt werden, gerade in diesen und durch diese Situation hindurch deinen Willen erkennen. Ich bitte dich, Herr, lass es zu Kraft werden. Du vermagst es, Herr, die mangelhafte Rede und die Ungenügsamkeit darin und die Unvollständigkeit, vielleicht auch die Art, keine Ahnung, Herr, all die Schwachheit, du vermagst es zu gebrauchen und du könntest es in den Herzen zum Glauben Stärkung werden lassen und zur Ermutigung. So bitte ich dich, Herr, darum, dass du das aus Gnade heute auch schenkst und dass es gelingt in deinem Namen und zu deiner Herrlichkeit. Amen. Ich will kurz die Gelegenheit nutzen, auch auf Anfrage einiger Geschwister, unser Bruder Peter Belgard, der war ja 6 Wochen in der Kur, ist ja zurück aus der Kur und ist jetzt für seinen eingetragenen Urlaub, ich glaube, noch diese Woche, ist richtig? Am Samstag kommt er zurück, nur dass ihr Bescheid wisst, weil, wie gesagt, die manche Geschwister wissen nicht, wo er ist. Also er war in der Kur zur Wiederherstellung und dann ist er jetzt im Urlaub gewesen und er kommt am Samstag wieder zurück. So, dann bitte ich euch, Petrusbrief aufzuschlagen mit mir. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 ist der Gegenstand unseres Studiums, der nächste Abschnitt, den wir uns intensiver zuwidmen, intensiver betrachten. Letzten Dienstag haben wir mit diesem Abschnitt begonnen und heute wollen wir da weiter drin arbeiten. Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 möchte ich lesen. Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. sind die Verse. Ich habe versucht, euch in der letzten Bibelstunde, letzten Dienstag in diesen Abschnitt etwas hineinzunehmen. Wir sind mittendrin in dem Hauptanliegen eigentlich von Petrus, von dem ganzen ersten Petrusbrief. Er will die Leidende und die Bedrängte und die Verfolgte und in Bedrängnissen befindende Gemeinde, die durch das Feuer der Erprobung durchgeht, die das alles als ein Feuer empfängt oder empfindet und erlebt. Er will sie ausrüsten, ausrichten, stärken und ihr diese Herrlichkeit Christi vor Augen malen und die Notwendigkeit bzw. den Weg, den Gott mit der Gemeinde geht, durch die Bedrängnisse hindurch. Also er will sie festigen und stärken, gerade in ihren Bedrängnissen, in ihren Leiden. Und das tut er, indem er erstmal zu Anfang ihnen diese Herrlichkeit des Erbes und der Zukunft vor Augen malt und ihnen dieses Erbe herrlich darstellt, was alles auf sie wartet. Und er spricht eben von diesem sicheren Erbe, das im Himmel auf uns wartet. Und er spricht von diesem herrlichen Gott, der auch uns sicher zu diesem Erbe zu bringen vermag. Und in Vers 6 beginnt er und sagte: Darin jubelt ihr. Und das war so letztes Mal das Thema. Unser Jubel ist nicht, dass wir über die Bedrängnisse uns freuen und die Bedrängnisse als Freude empfinden und schier paradox, wenn wir leiden, lachen oder fröhlich sind und kein Leid und keine Betrübnis empfinden, sondern diese Freude und dieser Jubel ist nicht über die Bedrängnisse, sondern diese Freude und ist der Jubel in den Bedrängnissen über den Ausgang, über das, was dann am Ende herauskommt. Und das ist der Jubel. Er schreibt: Darin jubelt ihr. Und dieses Darin, das sind diese Verse 3 bis 5. So, in diesem Wissen, was uns erwartet, in diesem Wissen, was wir erben werden, diese Herrlichkeit, in diesem Wissen können wir uns freuen und in diesem Wissen können wir jubeln. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen. Und je klarer uns dieses Ziel vor Augen ist, je herrlicher uns dieses Erbe im Herzen ist, umso standhafter und fähiger sind wir, in den Bedrängnissen auszuharren. Und ich sage, auf der einen Seite betrübt zu sein, auf der anderen Seite sich zu freuen. Auf der einen Seite bedrängt zu sein, auf der anderen Seite gestärkt zu sein. Verlassen und aber trotzdem nicht allein und in dieser Spannung, in einem scheinbaren Paradox zu leben, weil man weiß, was man bekommen wird. Kann ich euch da ein Beispiel kurz geben? Schlagt mit mir 2. Korinther auf. Ich kann mich erinnern, vor fast einem Jahr habe ich diesen Text hier vorgelesen, der mir selber sehr, sehr zum Trost geworden ist und ich habe gekämpft, ihn vorzulesen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7, das zeigt diesen Widerspruch, nicht Widerspruch, aber diese Spannung, von der hier wir reden, Kapitel 4, Vers 7, 2. Korinther. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, das heißt in diesen vergänglichen Gefäßen, damit der Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leben offenbar werde. Das ist, wie Paulus dieses Leben beschreibt. Auf der einen Seite ohne Ausweg und trotzdem haben wir einen Ausweg. Davon spricht er. Verfolgt und doch nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das ist diese mit dieser Hoffnung, mit diesem Jubel, mit dieser Freude über das, was kommt. Eine Beobachtung möchte ich euch noch kurz an die erinnern, die mich selbst sehr herausgefordert hat, aber auch überrascht hat, dass wir dieses Erbe bekommen, das verspricht das Wort Gottes. Dass Gott vermag, seine Erben dieses Erbe zu schenken und sie sicher zu diesem Erbe zu bringen, das verspricht uns auch das Wort Gottes. Gott vermag es. Das Erstaunliche ist dabei, auf welchem Weg er uns dieses Erbe gibt und auf welchem Weg er uns sicher macht und uns dazu bringt, dieses Erbe zu empfangen. Und das sind Bedrängnisse. Das ist sehr, sehr, sehr überraschend. Gott gibt das Erbe den Seinen durch Bedrängnisse. Das ist der Weg, wie er es schafft, dass die Seinen dieses Erbe wirklich empfangen. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott die Seinen sicher ans Ziel bringt, oder andersrum, was Gott braucht, um seine Gemeinde ans Ziel zu bringen, damit sie das Erbe empfangen, sind Bedrängnisse, sind Verfolgungen, sind Prüfungen, sind Leiden. Das ist das Mittel, das ist Gottes Werkzeug, wie er die Seinen ans Ziel bringt. Warum? Und da sind wir bei der Notwendigkeit von Versuchungen, Prüfungen und Bedrängnissen, Leiden. Das soll heute ein Stück weit das Thema sein. Davor wollen wir noch ganz kurz über die Dauer sprechen, einfach von der Reihenfolge, die der Text uns gibt. Aber das wollte ich euch noch sagen und euch an das erinnern. Das ist meine überraschende Entdeckung gewesen im Text. Wir haben lange darüber geredet, wie herrlich es ist, dass wir sicher sind, weil Gott es vermag, uns dieses Erbe zu schenken. Und dann kommt der Jubel darin, ja, Gott vermag es. Und dann sagt Petrus, wisst ihr wie? Durch das Feuer. Er muss dich heiligen, er muss dich reinigen, er muss dich bewähren lassen, er muss dich prüfen, damit du das auch erreichst. Und ich glaube, aus dieser Perspektive und nur aus dieser Perspektive bekommen wir Kraft und beginnt es Sinn zu machen, unsere Leiden und unsere Bedrängnisse, unsere Schwierigkeiten einzuordnen. Wenn das dem Ziel das dient, dass wir das Erbe bekommen, dann sind wir bereit, das auch anzunehmen. Das muss man durchbuchstabieren, dahin muss man gebracht werden. So, das ist kein einfacher Weg. Bevor wir da tiefer einsteigen, darf ich euch ganz kurz ein, zwei Sachen vor Augen malen. Schlagen wir mit Matthäus Kapitel 13 auf. Matthäus 13. Wir sind in den Gleichnissen vom Reich Gottes. Jesus entfaltet sein Reich anhand von Gleichnissen in herrlicher Vielfalt, in einer großen Tiefe. So viele Aspekte seines Reiches werden da beleuchtet. Und unter anderem im Kapitel 13, Vers 44, gibt er auch ein Gleichnis. Er spricht darüber, Vers 44, das Reich der Himmel gleicht einem Acker, im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude rüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ich denke, es ist bekannt, dieses Gleichnis. Ich wurde in diesem Zusammenhang auf dieses Gleichnis aufmerksam, weil es heißt, da ist einer, der findet einen Schatz in diesem Acker, und voller Freude über diesen Schatz ist er bereit, nach Hause zu gehen und was zu tun? Alles andere zu verkaufen. Und wird er dann hingehen und sagen, verkaufen oder nicht verkaufen, verkaufen, nicht verkaufen. Ist das besser oder nicht besser? Ja, vielleicht ist es doch besser, vielleicht soll ich es behalten. Das Bild ist, nachdem er diesen Schatz gesehen hat, nachdem er diese Herrlichkeit, dieses Schatz gesehen hat und gemerkt hat, wie wertvoll, wie herrlich und wie reich er mit diesem Schatz ist, und dann verblasst im Licht dieses Schatzes, das er entdeckt hat, alles, was er hat. Und er sagt, ich bin bereit, alles zu verkaufen, es ist mir nicht wert. Paulus spricht an anderer Stelle, es ist mir alles Dreck geworden. Ich erhalte alles für SCH-Wort, heißt es da eigentlich. Ich erhalte alles für Dreck. Es ist nicht wert im Vergleich dessen, was mich erwartet, welchen Schatz ich erben werde, was ich bekomme. Liebe Geschwister, der Punkt ist, wer aber den Wert dieses Schatzes nicht sieht, wer die Herrlichkeit in diesem Schatz nicht sieht, der wird keine Freude daran haben. Und vielleicht wird er wissen, man könnte später auch was erben, aber keine Ahnung was. Und dann geht man hin und dann wägt man seinen Schatz zu Hause ab und was er haben könnte. Und dann beginnt man besser, nicht besser, mehr Wert, nicht Wert. Aber wer wirklich diesen Wert gesehen hat und ich sage so, in diese Herrlichkeit hineingeschaut hat, dieses Schatzes, er geht voller Freude. Und das ist der Aspekt, den Jesus hier sehr, sehr betont. Er geht voller Freude und ist bereit, alles andere zu verlassen um diesen Schatz zu bekommen. Warum erwähne ich das? In Bezug auf unser Thema oder das, was Petrus spricht. Darin jubelt ihr, Vers 6 beginnt er. Wenn ihr diesen Schatz, den er gerade in ein, zwei Versen so herrlich vor Augen gemalt hat, wer diese Herrlichkeit erkannt hat und der Geist Gottes im Herzen das bestätigt hat, der ist bereit, voller Freude auf das, was er bekommen ist, das, was jetzt ist, zu ertragen und wenn es sein muss, alles zu verkaufen, das heißt, hinter sich zu lassen, ins Verhältnis zu stellen. Und von dieser Freude, denke ich, spricht Petrus hier. In Matthäus 5, wenn ihr noch ein bisschen zurückblättert, drückt Jesus nochmal das aus, beziehungsweise vorher schon, Matthäus Kapitel 5, in der Reich Gottes Rede, Predigt, in der berühmten Bergpredigt, auch da, die spricht über das Reich Gottes und über die Maßstäbe des Reiches Gottes. Und in Kapitel 5, die Verse 11 bis 12 möchte ich euch lesen. Glückselig, man kann übersetzen, freuen darf sich der, jubeln, zu beneiden, gerettet, wie auch immer wie dieses Wort, das ist ein sehr vielfältiges Wort. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, das heißt, wenn ihr mancherlei Bedrängnis und Verfolgung und all das erleidet, und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Und dann heißt es, freut euch. Freut euch und jubelt, das sind die beiden Worte, die Petrus eben auch verwendet, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wiederum, er zeichnet ab und sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt, wenn ihr geschmäht, wenn ihr Bedrängnis, wenn ihr Leiden, wenn all das erlebt. Ich weiß es nicht, ob das unser Verständnis ist von Glückseligkeit. Nicht unbedingt. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ein Buch. Ja, vielleicht komme ich sogar. Okay, nächstes Mal. Ich wollte unbedingt euch was vorlesen von dieser Glückseligkeit von einem Missionar. Aber vielleicht nächstes Mal. Ist mir gerade eingefallen. Weil wir ein anderes Verständnis von Glück und Glückseligkeit haben und ein anderes vielleicht Empfinden und eine andere Einschätzung von Glück und Glückseligkeit. Aber Jesus stellt und er sagt, wenn ihr das erlebt, diese Bedrängnisse, diese Prüfungen, diese Verfolgungen, Verleumdungen, all das, er sagt, glückselig seid ihr, freut euch und jubelt. Und dann redet er, warum? Weil es so Spaß macht, das alles zu erleben. Er stellt den Lohn gegenüber. Und von diesem Lohn, das ist das Erbe, das ist dieses herrliche Erbe, das jeden erwartet. Wir kommen schon näher zu der Notwendigkeit der Bedrängnisse, der Prüfung, der Versuchung, der Leiden, weil das der Weg ist, wie man zur Freude gelangt. Wir hatten letztes Wochenende an der Bibelschule Psalmen gehabt und in dieser Vorbereitung ist mir auch nochmal so deutlich geworden, beim Lesen der Psalmen immer wieder, die Psalmen malen uns in dieser Weise vor Augen, von Leid zur Herrlichkeit. Zu dieser Herrlichkeit, zu diesem Lobpreis, zu diesem zehnfachen Halleluja in dem Psalm 146 bis 50, kommt man durch Leiden. Es beginnt mit Leid und sehr, sehr viel Leid. Die ersten Psalmen sprechen sehr, sehr viel Leid. Da ist wenig Lob, aber viel Leid und irgendwann mal dreht sich das Ganze. Von Leid zu Herrlichkeit, das ist der Weg, wie Gott Anteil hat und uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Darum der Aufruf vom Hebräerbriefschreiber, Kapitel 13, wo er sagt, weil Jesus Schmach litt, darum lasst uns auch hinausgehen und auch seine Schmach leiden. Warum? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige erwarten wir. So mit diesem Blick, Jesus kam, litt, ertrug alles, empfing die Herrlichkeit vom Vater. Und darum sagt, darum auch wir, lasst uns auch hinausgehen und außerhalb unserer eigentlichen Heimat leiden, die Schmach tragen, durch Bedrängnisse und Verfolgung und Leiden durchgehen und dahin kommen zu diesem herrlichen Erbe, zu dieser herrlichen Stadt. Diese Leiden oder dieses Verständnis durch Leiden zur Herrlichkeit. In der Vorbereitung habe ich, wie gesagt, einige Stellen aus der Schrift mir die Leiden Jesu, die Leiden der Apostel, vor allem Apostel Paulus nochmal angeschaut und von Missionaren ein paar Berichte gelesen, ein Buch etwas gelesen. Und wenn ich ehrlich bin, dann relativiert das schon einiges. Könnt ihr mit mir 2. Korinther 6 aufschlagen? Vers 3. Paulus schreibt, und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, in Wachsen, in Wachen, in Fasten, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, durch Ehre und Unehre, durch böse und gute Nachrede, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viel reich machend, als nichts habend und doch alles besitzend. Immer wieder so taucht das bei den Aposteln, bei dem Apostel Paulus, das auf. Als eigentlich in dieser Welt so leidend und in Bedrängnissen und alles verleugnend und all diesem und auf der anderen Seite freuend, hoffend. Und wie kann das sein? Und darf ich noch ganz kurz sagen, wir dürfen da nicht zu schnell drüber lesen. In 2. Korinther, wenn er am Ende in Kapitel 11 darüber schreibt, was er alles erduldet an Bedrängnissen. Nur als Beispiel, er sagt, von den Juden 5x40 Schläge, wurde verurteilt und ausgepeitscht. 5x40. Wenn man diese Auspeitschmethode kennt, dann man wird an einen Pfahl angebunden, damit man nicht abhaut, damit man nicht sich duckt, wegzieht. Man wird ausgezogen und dann werden 40 Hiebe von einem professionellen Auspeitscher, je nachdem wo, an den Riemen sind so entweder Steine, Knochen, Metallspitzenstücke angebracht, je nach Gutdünken, sage ich. Und dann werden 40 Mal auf den Rücken die Hiebe geschlagen. Und es ist so, dass die Haut zerplatzt und zerfetzt. Und das sind keine klaren Schnitte, dass die Haut dann später gut heilen kann, sondern die ist einfach zerrissen. Und da gibt es keine Antibiotika oder keine, was weiß ich, welche Behandlung oder wie nennt man die alle Medikamente, die dann, jetzt könnte ich mir vorstellen, einmal sowas zu erleben, so eine Auspeitschung. Man bricht zusammen, innerlich, äußerlich, kräftemäßig, einmal. Dann kommt er wahrscheinlich gerade mal zu Kräften. Vielleicht ist es noch nicht mal verheilt, vielleicht ist es gerade mal verheilt. Dann wird er nochmal ausgepeitscht. Und beim zweiten Mal heilt es dann nicht ganz so gut. Das wäre schon genug. Aber es macht er noch einmal ein drittes Mal. Und nicht nur ein drittes Mal, ein viertes Mal und ein fünftes Mal. Allein wenn man einmal das mal weiß, was das bedeutet. Paulus hat es 5-mal erlebt. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was der Mann erlebt hat. Was ich damit sagen will, wenn er darüber schreibt, dass er darin sich freut, dann muss er eine Perspektive und eine Herrlichkeit vor Augen haben, die über all das übersteigt, was ich weiß, glaube und sehen kann. Und wir reden noch nicht von allen anderen Bedrängnissen, die er auch alles erlebt hat. In 2. Korinther Kapitel 11 können wir diese Liste nachlesen, was er alles um das Evangelium erduldet hat. Leiden Und dann mit diesem Verständnis schlagen wir mal Philipper 1, Vers 29. Es gibt wahrscheinlich keinen Brief, der so voller Freude und voller Dankbarkeit durchdrungen ist wie der Philipperbrief. Er spricht viel über Freude in diesem Brief, wenn man weiß, dass er ihn aus dem Gefängnis schrieb. Umso größere Bewunderung habe ich da. In Philipper 1, Vers 29, ist das 29? Ich denke ja. Ja, schaut mal. Er schreibt, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist eine schwere Aussage. Eine schwere Aussage ist, dass uns der Glaube geschenkt ist, dass es eine Gnade ist. Das ist schon schwer genug zu verstehen und ein Ärgernis für viele. Paulus spricht darum, euch ist aber nicht nur allein geschenkt, an ihn zu glauben, sondern es ist genauso von Gott geschenkt, auch für ihn zu leiden. Und das ist noch weit größer, das ist noch weit schwieriger zu verstehen. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Studiums dieser Verse hinkommen zum Verständnis, warum es eine Gnade ist und warum es notwendig ist, warum braucht es das. Aber es ist ein Geschenk. Schlag mit mir jetzt einen Petrusbrief auf, 1. Petrusbrief. Ich hoffe, dass es okay ist, dass wir durch die Bibel uns durcharbeiten. Das ist ja Bibelstunde. 1. Petrus, Kapitel 4. Vers 13. Ich lese noch Vers 12 mit. Da merken wir, dass der Zusammenhang der gleiche ist. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insofern ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Lasst euch nicht durcheinander bringen oder lasst euch das nicht verunsichern. Das ist, was Petrus hier sagt. Das spricht ebenfalls vom Feuer der Prüfung, das und eben zur Prüfung geschieht. Er sagt, es ist nichts Fremdes, es ist nichts Befremdliches, es ist notwendig, sondern dann redet er wieder und sagt, freut euch darin und jetzt schaut mal, was die Freude darin ist. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Das heißt, ohne Wer einen Leiden Christi keinen Anteil hat, hat auch keinen Anteil an seiner Herrlichkeit. Es gibt keine Herrlichkeit ohne das Kreuz. Wir werden darüber nachdenken müssen, nicht alle im gleichen Maße. Deswegen redet er in mancherlei, in Verschiedenartigkeit. Und jedem, das, wie Gott nach dem Maß jedem es zuteilt. Aber letztendlich, wer mit leidet, wird mit verherrlicht werden. Wer mit ausharrt in Leiden, wird mit verherrlicht werden. Das ist immer wieder die Botschaft. Wer das, die Leiden erträgt, mit Christus, in Christus, für Christus, der wird auch an der Herrlichkeit teilhaben. Und darin ist die Bewährung. Ich sage so, ist die Freude über Christus, ist die Liebe zu ihm so groß, dass sie die Bedrängnisse übersteigt und ertragend macht? Also in welchem Verhältnis? Das ist das Entscheidende. Und ich denke, das ist auch eben dann die Prüfung. Oder in diesen Zeiten zeigt sich, was meine eigentliche Freude ausmacht und wo eigentlich mein Herz ist und inwieweit eigentlich mein Glaube zu diesem Christus wirklich echt ist. Geht mit mir kurz zurück in Kapitel 1 und in unseren Text. Er schreibt ja in Vers 8, sagt, denn ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr jetzt nicht seht, über den, die mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens. Glaubt, liebt und über den ihr euch freut. Und so erlangt ihr das Ziel des Heils. Trotz der Bedrängnisse, glaubt ihr an ihn, trotz der Bedrängnisse, liebt ihr ihn und trotz der Bedrängnisse habt ihr Freude an ihm und sagt das und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens. Und so, weil darin der Glaube sich als echt erweist. Wie kann, oder ich will es so ausdrücken, wie kann man einen Gedanken lieben? Kann man etwas Abstraktes lieben? Also etwas, was man theoretisch kennt? Unmöglich. Man kann nichts, versteht ihr, wenn ich sage abstrakt? Also wie kann man etwas lieben, was man nicht kennt? Wie kann man etwas lieben, was man nicht greifen kann? Was man nicht begegnet ist? Was man nicht schätzt? Was man nicht kennengelernt hat? Wie geht das? Ob wir Jesus wirklich kennen, ob wir wirklich an ihn glauben, ob wir wirklich lieben und ob wir uns wirklich an ihm freuen, das heißt, ob wir ihm wirklich begegnet sind oder andersrum, ob er uns wirklich uns begegnet ist oder ob das ein theoretischer Glaube ist, ein abstrakter Gedanke, eine Theorie über Gott und die Welt, Erlösung, über einen Erlöser, das zeigt sich und offenbart sich in den Bedrängnissen. Ob das ob das eine Religion ist oder ob das wirkliche Glaube ist oder eine Person ist, echt ist. Ich möchte euch nur kurz ein Beispiel geben oder sagen, was ich damit meine. Ihr habt ihr versucht mal, oder wir kennen doch diese Aufforderung, dass wir die Sünder lieben sollen, dass wir die Verlorenen lieben sollen. Richtig? Sollen wir sie lieben? Schon. Habt ihr immer eine Liebe für die Verlorenen in euren Herzen? Ich glaube, es gibt Menschen, die haben eine besondere Gabe dafür, mit Sicherheit. Die nennt man dann meistens Evangelisten. Sie können ein paar Geilen bei ihnen. Aber oft hat man doch ein schlechtes Gewissen, dass man nicht so eine Liebe hat wie eben der XY-Evangelist. Oder? Der an jeder Ecke jeden anspricht und... Und dann denkt man, oh, was ist mit meiner Liebe? Wisst ihr warum? Weil Liebe, die Verlorenen, ist ein abstrakter Begriff. Wie kannst du ihn lieben, wenn du den Verlorenen nicht kennst? Du wirst wissen, ich soll die Verlorenen lieben und du wirst aus diesem Wissen versuchen, dann eben für die Verlorenen etwas zu tun. Aber wenn du die Verlorenen nicht kennst, Wie wirst du sie lieben? Wenn du ihnen nicht begegnest, wie wirst du sie lieben? Also dieses Liebe die Verlorenen, ist ein theoretischer Gedanke. Und man weiß, rein theoretisch ist er richtig, aber irgendwie löst mir keine Kraft aus. Nur schlechtes Gewissen. Oder? Oder bin ich so falsch da? Da muss etwas anderes passieren, dass dieser Verlorene zu meinem Herzen ein Anliegen wird, dass ich eine Liebe für ihn empfinde. Und ich sage so, wenn wir da keine Beziehung mit ihnen haben, wird das ein theoretischer Gedanke bleiben. Und wir werden immer schlechtes Gewissen haben, weil wir so wenig Liebe für die Verlorenen haben. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie kann ich die Verlorenen dieser Welt lieben, wenn ich... Also ich kann zu meinen Nachbarn einen Kontakt, das könnte ich machen, wenn ich nicht so faul wäre oder so beschäftigt wäre oder was weiß ich. Man könnte in der Stadt etwas, aber wie kann ich die Liebe zum Verloren haben in Ländern, in denen ich nie war? Es ist wichtig und gut, aber ich glaube, dass die Liebe zu meinem Herrn eine weit größere Antriebsfeder ist. Und eine weit größere Motivation. Es sei denn, ich kenne ihn und bin ihm begegnet und liebe ihn und mache es für ihn. Das ist nebenbei. Aber das ist, warum ich das gesagt habe. Es geht hier, derjenige freut sich und jubelt in den Bedrängnissen, weil er den kennt, an ihn glaubt, ihn liebt und sich über ihn freut. Die Freude ist, in Vers 6, darin jubelt ihr. Die Freude ist auf unseren Herrn bezogen. Die Freude ist auf seine Allmacht bezogen. Die Freude ist auf sein Erbe bezogen, auf seine Fähigkeit bezogen und auf das, was er uns eben bereithält, was er uns schenken wird, wenn wir mit ihm ausharren, wenn wir mit ihm durch Leiden durchgehen. Das ist die Freude von der Petrus, von der die Bibel hier spricht. Also, zurück zu unserem Vers. Ich hoffe, dass ich dieses darin jubelt ihr jetzt verorten konnte und ihr mir da ein Stück folgen könnt. Also Petrus schreibt, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. Er spricht hier also über die Freude, die haben wir uns jetzt angeschaut. Er spricht über die Dauer. Über die Dauer der Prüfung, der Versuchung, der Bedrängnis, des Leidens. Er spricht aber genauso über die Notwendigkeit und dann aber auch über den Umfang. Könnt ihr das im Text sehen? Ja? Also, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, das ist der Umfang von Zeit, eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, das hat was mit der Notwendigkeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Das hat was mit der Vielfältigkeit der Prüfungen und der Versuchungen. Also diese drei Dinge. Lass uns mal die Dauer, also die Zeit anschauen. Wenn er sagt, jetzt eine kleine Zeit, wer drin steckt, wird das nie so empfinden. Eine kleine Zeit. Wie kann Petrus das so schreiben und sagen, eine kleine Zeit? Zuerst mal, liebe Geschwister, weil Gott uns durch die Versuchungen, das heißt durch Prüfungen, durch Bedrängnisse und Leiden, dadurch eben sicher macht, sorgt er auch dafür, dass die Prüfungen in einem bestimmten Zeitraum geschehen. Das heißt, er wird uns, er bestimmt, er kontrolliert, in welchem Umfang, in welcher Zeit, in welcher Länge, in welchem Verhältnis all das geschieht. Er weiß ganz genau, wie viel er uns zumuten kann, darf, nein, vielleicht noch viel mehr soll, damit wir das Ziel erreichen. Also er überwacht diesen Prozess. Eine kleine Zeit. Gott ist selbst der den Umfang der Bedrängnisse und der Versuchung der Prüfung beschränkt. Ohne jetzt, dass wir das sofort nachschlagen, oder doch machen wir das. Hiob, schlag mal Hiob. Lass uns mal ganz kurz wirklich nur zwei Verse uns anschauen. In Hiob. Ein sehr, 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 sehr tiefes Buch. Liebe Geschwister, was glaubt ihr, warum? Oder andersrum, wer bringt, oder wie kommt es dazu, dass Hiob so viel leiden muss? Wie beginnt das Ganze? Ab Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich von den Herren einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, den Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du es selbst nicht ihm und sein Haus und alles, was er hat, ringsum umhegt? Also, wie beginnt die ganze Geschichte? Wer macht überhaupt den Satan aufmerksam, dass er dann auf Hiob so losgeht? Es ist Gott. Warum? Liebe Geschwister, es ist nicht der Satan, der kommt und sagt, ich habe da einen entdeckt, so einen Hiob, so einen gottesfürchtigen. Gott, kein Wunder, dass er so ist. Ich will ihm an den Kragen. Es ist Gott, der den Satan auf Hiob aufmerksam macht. Diese Tiefe ist groß und das hat was mit Satan und Gott zu tun, mit der Lektion, die er aber... Warum macht er das? Das hat was auch mit Hiob zu tun. Was ist das Ende von Hiob? Eine größere Herrlichkeit hier, als er sie vorher hatte. darf ich so sagen, Gott hat es gut gemeint mit Hiob. Das, was für uns auf den ersten Blick nicht gut aussieht, aber am Ende, und auf das Ende kommt es an, wird es weit besser, weit herrlicher, als wie es am Anfang war. Was Hiob da hat oder empfangen hat, ist weit herrlicher. Und von was rede ich? Was denkt ihr? Was war das Herrlichste, was Hiob durch diese Zeit erlebt hat? Dass seine Rinder mehr wurden? Dass er auch wieder Kinder bekam? Gottes Begegnung. Gottes Erkenntnis. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Gott offenbarte sich in einer Weise, wie er sonst sich ihm nicht offenbart hatte. Und dann in dieser Herrlichkeit, dass er Christus sehen konnte und ein Fürsprecher, ein Erlöser und all das, aber diese Gottesbegegnung, Gott hebt Hiob durch dieses Leiden auf eine andere Stufe seines Glaubens mit diesem herrlichen Ziel der Gottesbegegnung. Und es ist notwendig, was? Das Prüfen, dass da etwas geschieht. Und Gott macht Satan auf ihn aufmerksam und dann ist das ein gefundenes Fressen für ihn. Aber schaut mal Vers 12. Satan hat sofort einen großen Plan, was er alles tun kann und tun wird, um Hiob davon abzubringen, Gott zu lieben und gerecht vor Gott zu leben. Und dann Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging von dem Angesicht des Herrn fort. Was wir hier haben, Gott macht ihn aufmerksam. Der Satan sagt, ja, darf ich das tun? Und Gott sagt, okay, mach. Das heißt, Gott gebraucht es. Aber Gott begrenzt es auch. Er sagt, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Er begrenzt den Umfang. Er sagt, so weit darfst du gehen, darüber hinaus darfst du nicht gehen. Er begrenzt es. Gott weiß, zu welchem Zeitpunkt, wie viel er Hiob auferlegt, damit das hervorkommt, was hervorkommen soll. Schaut mal in Kapitel 2. Ab Vers 6. Da sprach der Herr zum Satan das zweite Mal, siehe, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Gespüren und so weiter und so fort. So, bei der zweiten Runde wiederum, da ist ein Zwiegespräch zwischen beiden, aber hier, auch wenn der Satan jetzt geht und etwas tun darf, Gott setzt die Grenzen. Gott setzt die Grenzen. Das ist der erste Hinweis, dass, wenn Petrus darüber jetzt eine kleine Zeit, und mit dieser kleinen Zeit sehen wir, dass Gott, wenn er es für notwendig erhält, uns in mancherlei Bedrängnisse und Prüfungen und Versuchungen zu schicken, dass Gott diesen Prozess und diese Dauer, den Umfang und all das überwacht. Er weiß es in seiner Souveränität und in seiner Allwissenheit und seiner Liebe und seiner Gnade, weiß er das, was wir ertragen können, was wir brauchen, wie lang und wie viel. 1. Korinther 10 ist uns ein guter Text. Ich denke, der ist bekannt. Lass uns trotzdem lesen, weil da es sehr, sehr klar im Wort Gottes steht. 1. Korinther 10. Ab Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine herrliche Verheißung, und die genau das Gleiche beschreibt. Die Bibel sagt nicht, dass wir vor Versuchungen gerettet werden, dass wir nicht in Versuchungen, Prüfungen, Bedrängnisse denn nicht hineinkommen. Das lehrt die Schrift an keiner Stelle. Im Gegenteil, sie bereitet uns alle darauf vor und sagt, die sind notwendig. Die sind notwendig. Aber da kommt die Verheißung, dass der Maß, die Dauer, den Umfang von Gott bestimmt ist.
dass er euch über euer Vermögen versucht, also dass er euch nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Also das ist eine herrliche Aussage, den Ausgang schaffen wird. Er wird schauen, dass dabei das rauskommt, was rauskommen soll. Er wird dafür sorgen, dass die Versuchung mit dir und mit mir das macht, was sie machen soll, nämlich Bewährung und Aussagen des Glaubens, Heiligung. All diese Aspekte müssen wir uns anschauen. So dass ihr sie ertragen könnt. Es ist nicht so, wir kommen in Leidenssituationen und Gott sagt, okay, ich gebe euch Kraft, damit ihr sie erträgt, damit ihr einfach so durchkommt, sondern Gott lässt es zu, es ist notwendig und er lässt es zu, bis das bewirkt, was es in uns bewirken soll, damit am Ende, damit der Ausgang das ist, nämlich der bewährte Glaube, der ausharrt, der die Herrlichkeit erben kann. Matthäus Evangelium Kapitel 24 spricht Jesus in ähnlicher Weise darüber. Vers 22 zum Beispiel. Oder nehmen wir 21 die Bedrängnisse mit. Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch hier sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Hier sagt Jesus selbst, er spricht von einer großen Bedrängnis. Und er sagt, wenn Gott diese Bedrängnis freien Lauf lassen würde, wenn das die Versuchungen und die Prüfungen und die Bedrängnisse, die dann auf die Menschheit zukommen und auf die Gläubigen, auf die Auserwählten kommen würden, wenn er sie einfach so ausgießen würde oder zulassen würde, da würde keine gerettet werden. Er spricht sogar und sagt, selbst die Auserwählten würden verführt werden oder würden nicht gerettet werden. Das heißt, es liegt nicht in Menschen. Und dann redet er darüber und sagt, aber Gott begrenzt die Zeit. Gott setzt fest und er sagt, weil Gott aber verkürzt, werden welche gerettet werden. Vers 24. Dann es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen, Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Dieser Begriff, wenn möglich. Aber es ist nicht möglich. Warum? Weil Gott den Ausgang schafft. Weil Gott bewahrt. Nicht, weil die Auserwählten so fromm und so gläubig und so fest sind, sondern das sind Zeiten der Erprobung, der Prüfung, der Versuchung. Warum? Damit sie das Ziel erreichen. Zwei Stellen noch kurz zu, Petrus spricht und sagt, eine kleine Zeit. Kleine Zeit können wir in dem Sinne also verstehen, dass Gott sowohl den Umfang der Versuchung wie auch die Länge, die Dauer der Versuchung begrenzt. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch dieses Zeugnis geben können. In welchen Bedrängnissen, Prüfungen, Versuchen ihr durchgegangen seid. Und mittendrin scheint das eine Ewigkeit, nie endend und scheint hoffnungslos. Und zurückblickend kann man sehen, dass Gott auch Atempausen gibt. Zeiten gibt, wo er diesen Dingen mal eine Grenze setzt. Das ist für mich ein großer, großer, großer Trost. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Zu wissen, dass mein Herr mich kennt, meine Schwachheit kennt, meine Umstände kennt, meinen Unglauben kennt und Zweifel kennt und weiß, wie schwach ich bin. Und darum auch für mich, auch in meinen Prüfungen und Versuchen und Nöten, Grenzen setzt, damit ich nicht am Ziel vorbeigleite. Das ist für mich ein großer, großer Trost. Ein großer, großer Trost. Er weiß, wie lange es nötig ist, aber er weiß, wie lange es auch möglich ist. und sich diesem Herrn anzubefehlen und ihm zu vertrauen, ihm die Ehre dafür zu geben, das ist gut. Das ist also der Umfang und die Länge, all das hat er in seiner Hand. Aber dieses Kurzzeit können wir auch im Verhältnis zur Ewigkeit sehen. Also diese Zeit kann wirklich auch in unserem Leben begrenzt sein, wo es sagt, in dieser Zeit und in dieser Zeit werde ich so viel einem zumessen. Aber es kann auch in dem Verhältnis einfach zu der Ewigkeit stehen. Und im Verhältnis zu der Ewigkeit ist es kurze Zeit. Und diese Perspektive, denke ich, ist auch gut, wenn wir sie vor Augen haben. Schlagt mal Römer 8, Vers 18 auf. Ab Vers 17 nehmen wir mit. Paulus schreibt, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und mit Erben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Merkt ihr, das ist der gleiche Gedanke wieder. Das Erbe bekommt man wie? Durch das Mitleiden. Wenn wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das Mitleiden bringt die Herrlichkeit mit sich. Und dann Vers 18. Jetzt setzt er dieses Leiden in Relation und sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist dieses Verhältnis setzen zu der Ewigkeit. Und er sagt, wenn ich bedenke, das, was auf mich wartet und die Herrlichkeit, die auf mich wartet und in Ewigkeit, dann ist das, was ich jetzt erlebe, in keinem Verhältnis zu dem, was kommen ist. Das Entscheidende ist natürlich, dass ich das glaube und nicht theoretisch glaube, das wird mir nicht helfen, wenn es nicht in meinem Herzen eine Freude ist. Darf ich euch wirklich sagen, wenn in meinem Herzen nicht eine lebendige Hoffnung ist, dann ist das alles Theorie und kraftlos. Bringt dir nichts in den Bedrängnissen und Leiden. Wenn es eine Hoffnung ist, theoretische Hoffnung, gelernte, keine Ahnung, kopfmäßige Hoffnung, aber wenn sie nicht lebendig ist, vermag sie nicht durch die Leiden durchzutragen. Andersrum, woher weiß ich, dass die Hoffnung, die ich habe, lebendig ist? Sie trägt in Leiden. Sie bleibt in Leiden. Und darin kannst du erkennen, dass du echt bist, dass dein Glaube echt ist. Das wird einer der Punkte der Notwendigkeit sein. Aber in den Leiden, das ist mein persönliches Zeugnis, ich habe das schon einmal an einem Punkt erwähnt, wenn ich den Opa von meiner Frau im Sterben gesehen habe, mit dieser Hoffnung, das Wiedersehen oder das Sehen seines Herrn Jesus Christus. Und ich habe schon mal gesagt, er so enttäuscht war, dass es noch so lange dauert. Das ist, du kannst es nicht beschreiben, das ist, du spürst diese lebendige Hoffnung, das ist echt. Da liegt einer im Sterben und sagt, oh Mann, dass es mir jetzt besser geht, ist nicht so gut, weil ich habe meine Hand schon ausgestreckt und ich hoffte, mein Herr nimmt sie und jetzt muss ich noch warten. Das zu erleben, das ist ein Zeugnis des wirklich wahren Glaubens. Beim letzten Besuch meiner Mutter zu sagen, ich in all dem Bedrängnis, in all den Schmerzen, in all den Ängsten und all das, was kommt. Aber dann höre ich sie sagen, ich habe einen Frieden, einen tiefen Frieden hier. Das kann man sich nicht einreden. Denn gefühlsmäßig und körperlich und gedanklich ist alles anders. Wie geht das? Und dann haben wir ein Zeugnis eines echten Glaubens, der sich auch in dieser Situation sich als echt erweist, bewährt. Eine lebendige Hoffnung, von der Petrus spricht. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Ist es in keinem Verhältnis zu der zukünftigen Herrlichkeit. Das ist, was der Petrus sagt. Wenn wir eine kleine Zeit, das heißt das Verhältnis zu dem Erbe, in Bezug auf das Leiden,
Es mag für uns vielleicht das jetzt anders erscheinen, aber von der Schrift her ist eine andere Relation. Ein Bibeltext möchte ich noch heute lesen, 2. Korinther. Oder dein Papa, Alexander, das ist mir so ein Zeugnis. So ein Zeugnis. Ich habe manchmal den Eindruck, dem geht es besser wie mir. Das ist unglaublich, in diesen Frieden auf dem Herzen. Das ist eine lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung. 2. Korinther Kapitel 4, Verse 17. Und 18. Ab Vers 16 lesen wir. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das heißt, wenn wir äußerlich sterben, wenn wir äußerlich vergehen, durch Bedrängnisse, Prüfungen, Versuchen, Leiden, Krankheiten, all das, wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, so werden wir am inneren Menschen erneuert Tag für Tag. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Lass uns das nicht so schnell drüber fliegen. Das sagt der Apostel Paulus. Und ich sage, der nur das erwähnte 5x40 Hiebe erlebt. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem. Und er spricht dafür und sagt da, äußerlich zergehe ich, innerlich erneuert Tag für Tag, denn das schnell vorübergehende, leichte und leichte der Bedrängnisse. Also schnell vorübergehen und leicht bezeichnete seine Bedrängnisse. Wie geht das? Und ich glaube, es geht nur mit der Perspektive der Herrlichkeit der Ewigkeit, sonst kannst du so nicht sehen. Ich muss zugeben, er war im dritten Himmel. Er hat etwas geschaut, was du und ich noch nicht geschaut haben. Er hatte einen Blick hineingehabt in diese Herrlichkeit. Und in Bezug auf diese Herrlichkeit, im Verhältnis zu dem, was er geschaut hat, empfindet er das, was er als Stachel im Fleisch hier erleben sollte und musste, für nicht erachtenswert. Nun müssen wir sagen, er ist aber fies. Ja, der hat es ja gesehen, wir nicht. Aber wisst ihr, was er zu tragen hatte? Welchen Auftrag er hatte? Was er eben arbeiten musste und tun musste für das Evangelium. Ich glaube, keiner will in seine Fußspuren treten. Den Weg gehen, den er gehen musste. Andersrum, weil er das gesehen hat, musste er das gehen. Aber ich finde dieses bemerkenswert, denn das schnell vorübergehende, das ist von kurzer Zeit, leichte unsere Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht, eine Übermaßen, das, was das in uns bewirkt, diese Bedrängnisse, das was es bringt uns eine gewichtige Herrlichkeit, eine bestätigte Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das ist die Perspektive. Und ich glaube, nur mit dieser Perspektive vermögen wir, uns darin zu jubeln und uns darin zu freuen, weil wir diese lebendige Hoffnung im Herzen haben. Glückselig, wirklich glückselig ist der, der diese lebendige Hoffnung hat. Ich glaube, es ist nicht so einfach, sich für die Bedrängnisse und Prüfungen vorzubereiten. Und wenn man drin ist, aber dann ist es eh schon zu spät. Aber ich denke trotzdem, dass das Wort Gottes und der Auftrag meiner und der Lehre der Gemeinde das sein soll, die Gemeinde darauf vorzubereiten, damit wir nicht unvorbereitet da hineingehen sollen. Ich weiß, dass wir momentan in mancherlei Hinsicht Bedrängnisse und Prüfungen, Versuchungen, eher körperlicher Art, persönlicher Art, das hat viel mit Krankheiten zu tun, viel mit persönlichen Schicksalsschlägen, mit solchen Dingen. Das ist die mancherlei Art. Aber keine von uns musste noch für das Evangelium ausgepeitscht werden, oder? Keine musste dafür jetzt, in dieser Zeit, das gab es und noch gar nicht lange her, ins Gefängnis. Also jetzt in unserem. In der nächsten Bibelstunde reden wir über die Notwendigkeit. Und liebe Geschwister, es kann so schnell gehen, dass wir in unserer Bequemlichkeit herausgerissen werden, aus unserer Komfortzone, und dass wir etwas erleben, woran ich mir nicht wage zu denken. Es geht so schnell. Wir glauben uns in Sicherheit, in Frieden. Ich möchte kein Pessimist sein oder kein Prophet, der jetzt was Schwarzes an die Wand malt. Aber lange so gut, weiß nicht, ob wir es noch so lange so gut haben. Und die Bibel bereitet uns darauf vor. Die bereitet uns darauf vor. Und die sagt, es wird anders. Und wir brauchen einen klaren Anker, eine klare Ausrichtung. Und es ist gut, in solchen Zeiten gefestigt zu werden, damit, wenn die Zeit kommt, wir zumindest wissen, was das Wort Gottes darüber sagt. Wenn wir nicht schon in mancherlei Prüfungen schon mittendrin sind. Also nächste Bibelstunde, lasst uns über die Zeit, nachdem wir die Dauer uns angeschaut haben, etwas über die Notwendigkeit nachdenken. Und da gibt es viele, viele, viele Aspekte, warum es notwendig ist, dass der Herr Jesus es zulässt, warum es notwendig ist. Aber für heute, lasst uns das mitnehmen. Der Herr überschaut den Zeitraum und er überschaut den Umfang und er weiß, wie viel er jedem zu ermessen kann, darf, tut. Bergen wir uns in diese Hand des diesen Gottes, der alles dafür tut, dass du und ich das Ziel erreichen. Ja. Beten wir ihn an, preisen wir ihn. Danke für dein lebendiges Wort, für den Zuspruch und für die herrliche Botschaft des Evangeliums, der Sicherheit unseres Erbes und unseres Reiches. Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du dieses Wunder durch deinen Geist bewirkst, dass es in uns wirklich eine erlebbare, lebendige Hoffnung ist, die inmitten der Bedrängnisse und der Prüfungen und schwierigen Zeiten trägt und sich als echt erweist. Danke, Herr, dass du dafür selbst dich hingestellt hast und garantiert hast, Herr, dass du das uns schenken willst. Ich preise dich darüber. Segne jeden, der hergekommen ist, und schenk dieses Wunder, dass es in dem Herzen zum Glauben, Stärkung und Ausrichtung werden kann. Ich bitte dich darum. Amen. Schönen Abend euch.